Ja, vielen Dank, Herr Wied, für die sehr nette Einführung. Ja, ich werde heute nichts über Fußball erzählen und nichts über Sport. Damit dachte ich, langweilig die meisten, weil das kennen die schon. Aber ich denke, ich bringe andere spannende Sachen mit hier rein. Bevor ich jetzt beginne, vielleicht ganz kurz. Sie haben ja jetzt drei Zettel gefunden auf Ihrem Platz oder sie wurden Ihnen von meinen Mitarbeitern ausgeteilt und Sie haben sicherlich auch die Witze darauf gelesen. Und ein kleiner Test, nur einfach so für mich, welcher Witz hat Ihnen am besten gefallen? Und Sie heben einfach die Karte hoch, dessen Witz Sie am besten fanden. Ja, genau. So, und dann könnte man jetzt schon sozusagen, ja, das ist ja, also Sie haben alle gelesen, das finde ich schon mal gut. Karten reichen wohl auch. Ja, Binärwitz, also ist sehr gleich verteilt. Ja, vielen Dank. Also man könnte jetzt schon, ich habe jetzt einen Überblick über mein Publikum, man könnte jetzt eine erste Hypothese abduzieren. Aber es soll ja heute eigentlich mehr so um den zeitgemäßen Mathematikunterricht gehen, wobei natürlich auch die bisherigen Errungenschaften des Mathematikunterrichts gewürdigt werden sollen. Und eine sich langsam durchsetzende, aber extrem wichtige, wenn nicht auch manchmal anstrengende umzusetzende Errungenschaft ist die Schüleraktivität während eines laufenden Unterrichts. Damit ist keine blinde Betriebsamkeit gemeint, also dass die Schüler rumhüpfen oder so, sondern kognitive Aktivität der Schüler. Denn die ist ja oft manchmal zurückgeblieben, wenn eben der Lehrer nur spricht. Ja, da sind die nicht beschäftigt. Und diese Aktivität kann ich eben mit diesen drei farbigen Karten, die Sie da gerade haben, ganz gut erzeugen. Und diese Aktivität habe ich von meiner alten Hochschule mitgebracht. Da war ein sehr interessanter Erziehungswissenschaftler, der sich sehr intensiv mit Schüleraktivität auseinandergesetzt hat. Und wir probieren das also gleich mal aus. Das eine ist Schulaktivität, kognitive Aktivität und ich kann ihm schnelle Rückmeldung geben dadurch. Ja? Und das nennt man die Ampelmethode, deswegen eben diese drei Farben. Wir machen das mal ganz kurz, sodass ich wieder weiß, was Sie so am liebsten mögen. Ich gebe Ihnen jetzt drei Sachen zur Auswahl und Sie heben einfach mal an, welche von den schulmathematischen Disziplinen Sie am liebsten mögen. Ich habe dann auch Alternativen, Algebra und Analysis. Das ist ein Und-Oder, ja, also das muss nicht jetzt beides sein, weil Sie sagen, dann ist ja nichts für mich. Also ich würde sagen, jetzt heben Sie mal hoch, welche von denen Sie am liebsten mögen. Okay, meine Mitarbeiter wissen das, Sie können auch zwei Karten hochheben, ist nicht nur eine erlaubt. Ja, okay, also jetzt habe ich auch wieder einen Überblick und weiß, worauf ich mich einlassen kann. Und da ist es jetzt nicht nur so, dass es Meinungen sind, sondern ich kann ja auch Wissensfragen stellen und genau das ist der Trick dabei. Also ich kann verschiedene Antwortcluster vorgeben und die Schüler reagieren auf diese Antwortcluster und ich habe ziemlich gut eine Idee, wie das Ganze dann funktionieren kann. Andererseits kann ich auch damit es schaffen, dass ich den Schülern wieder auf ein gewisses Vorniveau, auf ein gewisses Vorwissen bringe. Und es ist bekannt, dass nämlich Schüler bei bereichsspezifischem Vorwissen oder Vorkenntnissen einen wesentlich höheren Lernerfolg haben. Ja? Der Erwerb von Handlungskompetenzen korreliert mit bis zu 0,7 mit dem Vorwissen, das die Schüler haben. Also wenn sie in der Lage sind, wenn ich es als Lehrer schaffe, sozusagen die Schüler alle auf den gleichen Stand zu bringen, bevor ich etwas Neues einführe, dann habe ich sehr, sehr viel erreicht. Hört sich toll an, ja, ist aber scheinbar schwer umzusetzen. Kommen wir zur Bestandsaufnahme. Leider ist es im Mathematikunterricht immer noch heute so, dass in der Regel einer spricht, wir haben Lehrermonolog, auch wenn viel daran gearbeitet wird. Ich beziehe mich jetzt vor allem auf die Sekundarstufe 1. Wir haben dann den PISA-Schock in 2000 gehabt. Deutsche Schüler sind nur Mittelklasse. Allerdings war das so, dass in den Studien von 1995 schon klar war, dass die deutschen Schüler da nicht so gut sein werden. Es gab also hier schon diese Vorboten dabei. Und vielleicht hier erstmal eine Frage, wissen Sie eigentlich, wie viele PISA-Studien bisher durchgeführt wurden? Ja, war das eine PISA-Studie, waren das vier oder waren das 10? Ja, bitte jetzt. Ja, das war, ja, heben alle das gelbe Kärtchen hoch. Gelb ist korrekt, das war auch relativ einfach gedacht, weil jeder hat schon öfters gehört, aber Sie spielen mit, das finde ich ganz toll. Ja? Und wenn Sie das natürlich so machen, dann weiß ich als Lehrer ziemlich schnell, wo die Probleme der Schüler sind oder wo sie nicht sind. Vielleicht nochmal kurz zurück. Dieser Schock, war ja sozusagen das große Problem, da man ja gesagt hat, naja, PISA bringt Aufgaben dran, die die Schüler nie gemacht haben oder so. Und ja gut, ich möchte Ihnen mal eine Aufgabe bringen und diese hier. Das ist nur das Bild, die Aufgabe gebe ich Ihnen mündlich mit. Das ist der Kontinent Antarktis. Und man sieht hier eine Skala. Und die Frage war relativ banal, die Schüler sollten abschätzen, wie groß die Fläche der Antarktis ist. Ja, jetzt waren vor allem deutsche Schüler da in sehr großer Bedrängnis, denn es gibt natürlich in der Formelsammlung keine Antarktis-Formel, ja, wo man das irgendwie ausrechnen könnte oder so. Es war natürlich so gedacht, dass die Schüler hergehen und irgendwelche Formen auf diese Fläche legen, die aber natürlich für die Schüler so niemals in der Schule drankamen. Und deswegen, also man könnte jetzt hier zum Beispiel hier ein Rechteck reinlegen, ja, so, und hier noch eins anlegen. Und jetzt misst man die entsprechenden Längen aus, zurecht berechnet das und dann bekommt man eine Fläche raus. Es geht ja auch nur ungefähr, dass man es abschätzen kann. Aber dieses Ungefähre kannten die deutschen Schüler überhaupt nicht. Da gab es immer nur ein ganz klares Ergebnis. Und deswegen waren die Ergebnisse so relativ schwierig. Diese Aufgaben, die sich sozusagen hier, wo sich die Wissenschaftler darüber aufgeregt haben, ist aber leider so, dass sie dann doch zum großen Teil die Vorstellungen von dem mathematischen Verständnis von Freudenthal und Winter erfüllen. Nun, wie war das mit Freudenthal? Freudenthal hat gemeint, dass unsere mathematischen Begriffe, Strukturen und Vorstellungen erfunden wurden als Werkzeuge, um die Phänomene der natürlichen, sozialen und geistigen Welt zu ordnen. Und Winter hat gesagt, man braucht im Unterricht drei Grunderfahrungen, die die Schüler mitbekommen müssen. Einmal Mathematik als Anwendung, Mathematik als Struktur und Mathematik als kreatives Handlungsfeld. Und das, was wir gerade gemacht haben, war ja kreativ. Jeder konnte hier irgendeine Form drüberlegen, um so die Fläche zu bestimmen. Und vielleicht war es auch genau das, was die etablierten Mathematikdidaktiker so entsetzte. Also, dass die deutschen Schüler hier so schlecht abschnitten. Denn sie stellten fest, dass all ihre über Jahre entwickelten, weltweit anerkannten, hervorragenden Unterrichtsideen in Anlehnung an Freudenthal und Winter nicht in der deutschen Unterrichtswirklichkeit ankamen. Also man hat was sozusagen im Elfenbeinturm entwickelt, aber es kam nicht in der Schule an. Die Ideen wurden wohl von den frisch ausgebildeten Lehrern an der Schultür abgegeben und die etablierten Kollegen an der Schule haben uns Didaktikern nicht zugehört oder sie konnten das nicht. Wobei ich nicht sagen will, dass daran jetzt die Lehrer schuld wären, sondern es kommt natürlich auf die Wissenschaftler an, dass sie ihre Methoden entsprechend verkaufen und auch an den Mann bringen. Ein Positives hatte dieser PISA-Schock. Dieser PISA-Schock entfesselte eine ungeheure, durchaus positive Reformenergie und es entbrannte ein drittmittelgesteuerter Forschungseifer, der, so muss man sagen, die Community der Didaktik der Mathematik fast spaltete. Da manche davon profitierten und andere die daraus entstandene empirische Testmaschinerie verachteten. Allerdings, schon nach TIMSS, also 5 Jahre davor, startete die Bund-Länder-Kommission das erfolgreiche Sinus-Projekt, das wirklich in den Schulen ankam. Es folgten dann zahlreiche BMBF- und DFG-Projekte, die weniger oder mehr erfolgreich waren, weil sie eben die Lehrerinnen und Lehrer nicht mitnahmen oder nur einen ganz kleinen Teil und dadurch keine Flächenwirkung entfalten konnten. Erst in den letzten Jahren konzentriert man sich wieder zum Glück vermehrt auf die Lehrerausbildung und die Lehrerfortbildung, also die Lehrer, die eben in den Schulen sind. Wie läuft Mathematikunterricht eigentlich ab? Nun, das wäre jetzt eine eigene Vorlesung, aber es ist klar, diese Frage kann man sowieso nicht so beantworten, denn es gibt ja nicht den Mathematikunterricht. Mathematikunterricht ist nicht von ein paar wenigen Parametern bestimmt. Ja, die sind auch nicht fix, diese Parameter, sondern von beliebig viel und die Ständen ändern sich auch noch ständig. Ja, die Schüler, die sie am Tag vorher in der Klasse hatten, sind eben ganz andere wie einen Tag später. Und wenn man Schüler hat von Klasse 5 bis Klasse 7, schauen sie erstens mal in Klasse 7 ganz anders aus, sind erwachsener geworden und einfach anders. Das sind nur die Parameter bei den Schülern. Dadurch ist natürlich die Planbarkeit von Unterrichtserfolg unglaublich komplex. Nun, was bedingt guten Mathematikunterricht? Mathematikunterricht wird im Gymnasium und Hauptrealschulen in den meisten Bundesländern von Lehrern unterrichtet, die neben Mathematik noch ein zweites Fach, manchmal in manchen Bundesländern ein drittes Fach studiert haben. Im Moment liegt es bundesweit im Trend, weil es zu wenige Lehrerinnen und Lehrer gibt, die Mathematik studiert haben, Mathematik auch fachfremd unterrichten zu lassen. Das ist natürlich ein grober Verstoß, jetzt nicht gegen das Empfinden eines Mathematikers, sondern ein grober Verstoß gegen empirisch nachgewiesene wissenschaftliche Erkenntnis aus der Korrektiv- und auch TET-Studie, die gezeigt haben, dass fachdidaktisches Wissen stark mit fachwissenschaftlichem Wissen korreliert. Also der, der viel Mathe kann, kann es scheinbar auch sehr gut unterrichten. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass er gutes fachdidaktisches Wissen hat. Denn es ist so, gutes fachdidaktisches Wissen heißt ja noch nicht, dass er dann guten Unterricht macht. Was er noch schaffen muss, ist eben, dieses fachdidaktische Wissen auch in Handlungskompetenz, also in den Unterricht auch umzusetzen. Erste Perspektiven hierzu. Wie erwähnt, fachdidaktisches Wissen muss umgesetzt werden im Unterricht. Und das ist verdammt schwierig. Ja, man weiß eigentlich, was zu tun ist. Unterricht ist immer Stresssituation. Schüler sitzen nicht ruhig, bewegen sich und ich muss reagieren. Die Studierenden und die Lehrenden müssen in die Lage versetzt werden, ihr Wissen auch in Handlungskompetenzen umzusetzen. In Laborstudien, in denen Lehrenden von Peers, also von gleichartigen Menschen begleitet werden, im Studium sind es manchmal Studierende, gelingt das ziemlich gut, da die Lehrenden immer wieder durch Rückkopplungen, auf welche Art sie sie auch bekommen, daran erinnert werden, diese Handlungsmuster auch umzusetzen. Diese Rückkopplung mit einer zweiten Lehrperson im Unterricht ist sehr erfolgreich. Zumindest in Finnland, früher auch in Norwegen und Schweden. Aber auch beim Lehrerfortbildungsprojekt, zum Beispiel Mathematik anders machten, machen von der Telekom Stiftung. Meist muss das gar kein zweiter Mathelehrer sein, wäre natürlich super, sondern eine pädagogisch-psychologisch qualifizierte Person. Einfach jemand, der dem Lehrer hilft, seinen Unterricht durchzuführen oder im Idealfall vielleicht sogar mit ihm zu planen und dann gemeinsam den Unterricht durchzuführen. Das hört sich irgendwie verrückt an, aber ist es so abwegig? Wenn man sich überlegt, was ein Lehrer so alles neben seinem Unterricht tun muss, Pausenaufsicht, Klassenlisten führen, Klassenarbeiten ablegen, Büchergeld einsammeln, Elternbriefe ausgeben, Abschnitte einsammeln, Klassenfahrten planen, Heftkontrollen, für Unterrichtsdisziplin sorgen, Klassenarbeiten vorbereiten, Klassenarbeiten korrigieren, Klassenarbeiten besprechen, Elternabende durchführen. Merken Sie was? Bis jetzt hatte der Lehrer noch keine Minute für Unterrichtsvorbereitung gehabt und für Unterrichtsdurchführung. 24 Stunden im Gymnasium bis 28 Stunden in Haupt- und Realschule müssen unterrichtet werden. Das sind 6 bis 7 verschiedene Klassen mit 25 bis 30 Schülern. Also insgesamt zwischen 150 und 210 Schülern, die betreut werden müssen. Also Lehre ist wahr und ist beileibe kein Halbtagsjob. Wir brauchen also Modelle, bei denen sich der Lehrer wieder auf seine Kernkompetenz, das Unterrichten, konzentrieren kann. Eine pädagogisch interessante Idee wäre eben das Lehrertandem. Aber natürlich auch ziemlich teuer, das ist klar. Eine andere Idee wäre mehr Mathestunden pro Klasse, weniger Unterrichtsstunden pro Woche für den Lehrer. Ja, wenn wir uns mal anschauen, Deutschland sind im Moment 4 Stunden pro Woche Durchschnitt, ja, in unteren Jahrgangsstufen ein bisschen mehr, in oberen ein bisschen weniger, aber im Durchschnitt haben wir 4 in der Sekundarstufe und 513 PISA-Punkte, ich komme da noch drauf. Das ist ein bisschen über dem Durchschnitt der OECD. Die Schweiz, unser kleiner Nachbar, 5 Stunden pro Woche, 534 PISA-Punkte. Also schon ein bisschen besser. Damals war das riesengroßer Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz. Das sind wohlgemerkt die jetzigen Ergebnisse von 2009. Diese Stadt habe ich vor knapp 9 Jahren das erste Mal besucht. Das Bild ist auch noch von damals, schaut jetzt ganz anders aus. Das ist die Skyline von Shanghai. China, ja, das Land der Mitte, genauer gesagt die Stadt Shanghai mit 15 Millionen Einwohnern, hat bei der letzten PISA-Studie mitgemacht, war der absolute Spitzenreiter, ja, mit 600 PISA-Punkten. Haben auch 6 bis 7 Stunden Mathe pro Woche. Englisch, Chinesisch und Mathematik machen mehr als 2/3 der Stundentafel aus und das jedes Schuljahr. Also die verlieren sich nicht in den vielen Nebenfächern wie bei uns, sondern die konzentrieren sich auf eine Sache. Die Lehrer haben nur 10 bis 12 Unterrichtsstunden pro Woche in China. Außerdem haben sie einen festen Arbeitsplatz, also nicht so wie bei uns, wo man nur ein Lehrerzimmer hat. Ja, einen festen Arbeitsplatz mit Rechner. Und gut, Telefon brauchen sie keins, jeder Chinese hat ein Handy. Die korrigieren jede Hausaufgabe schriftlich des Schülers sofort, sodass die auch am nächsten Tag gleich eine Rückmeldung bekommen. Haben wir vorhin schon gehört, ist sehr wichtig. Und das von 80 Schülern jeden Tag. Allerdings ist natürlich klar, dass diese chinesischen Kinder wahnsinnig unter Druck stehen. Ja. Chinesische Kinder müssen ihren Eltern Ehre bringen, heißt es so schön. Ja, das Ergebnis beim Gaokao, Gaokao ist das chinesische Abitur, die Hochschuleingangsprüfung, entscheidet in China über das gesamte Leben der Familie. Also man denkt jetzt nur über das Kind, nein, sondern eben auch über das der Eltern, weil wenn das Kind es nicht schafft, haben die Eltern auch ein Problem. Der Gaokao ist so wichtig, dass Familien in Stadtviertel ziehen, wo Schulen sind, die garantieren können, dass das Kind einen guten Gaokao schafft. Dementsprechend sind die Grundstückspreise bei Schulen hoch und die Schulen auch entsprechend ausgestattet. Ich zeige Ihnen mal kurz eine Schule. Das ist jetzt nicht das Bundeskanzleramt oder sowas. Das ist die Shangde Experimental School. Das ist die Halle, also innen die Halle von der Schule. Das ist das Foyer der Schule. Das ist ein Klassenzimmer. Vor 8 Jahren in Shanghai. Auch man sieht es jetzt schlecht. Oben Beamer an der Decke. Aber man sieht schon, so richtig benutzen kann die das nicht. Die verwendet nämlich hier Lineal und Geodreieck am Beamer. Eigentlich sinnlos. Ja, das ist das Glück bei uns, dass die Chinesen da noch nicht sehr kreativ sind, bei dem Eifer, den die an den Tag legen. Ich sage ja nicht, dass wir das genauso machen müssen. Ja, aber man muss sich einfach mal die chinesischen Ergebnisse ansehen. Ja, die chinesischen Kinder haben ein unglaubliches Fachwissen. Ja. Und bis PISA 2009 glaubte man, da hat Shanghai das erste Mal mitgemacht, dass es nur Faktenwissen sei. Und ja, die können Routineaufgaben rechnen. Aber es hat sich eben gezeigt, scheinbar ist es nicht richtig. Ich war in zahlreichen Schulen. Ich war in Xinjiang, ganz im Westen, Nordwesten. Ich war in Yunnan, ich war in Zhejiang, Jiangsu, Liaoning. Und war da in vielen Unterrichtsstunden, in chinesischen Unterrichtsstunden und habe mir das angeschaut. Und es ist unglaublich, wie diese Schüler arbeiten. Ja, das sind übrigens hier alles Mathebücher, die da stehen. Eines Schülers, Übungsbücher, die er durchrechnet. Das obligatorische Pre-Learning im Mathematikbuch, Neudeutsch für selbstständiges Vorarbeiten, in China Selbststudium genannt, erhöht natürlich das Aufgabenrepertoire. Die haben eine hohe Anzahl von Unterrichtsstunden und man kann das vergleichen mit dem guten Schachspieler, der einfach alle gängigen Eröffnungen kennt und darauf kann er entsprechend reagieren. Also für die chinesischen Schüler waren diese PISA-Aufgaben keine großen Herausforderungen, denn irgendwie kannten die schon alle. Oder zumindest die Struktur. Ich möchte nicht sagen, dass die jetzt geschummelt haben, um Gottes Willen. Ne? Aber die kannten einfach das, weil die alle Aufgaben gerechnet haben, die es da nur gibt. Und diese PISA-Teststruktur kommt den Chinesen eben auch sehr entgegen. Es tut mir jetzt hier wirklich leid, dass ich so auf China rumreite, aber die chinesischen Ergebnisse sind wirklich hervorragend. Ja, also hier China 600 und dann kommt erst mit dem Abstand von 10%, das sind 500, das sind 50 Punkte, das ist im Forscherjargon eine halbe Standardabweichung, also wird immer 500 normiert, 100 ist eine Standardabweichung und eine Standardabweichung beträgt 1 Jahr Lernunterschied. Das heißt also, die Chinesen in Shanghai, das ist ganz wichtig, dass das dabei steht, sind den deutschen Schülern um fast 1 Jahr voraus. Ich weiß eigentlich nicht, wie das die Bildungsforscher ausrechnen, dass sie da 1 Jahr voraus sind. So wird es einem immer nur kolportiert. Es ist trotzdem erdrückend, wie gut die sind. Allerdings muss man sich klar machen, dass dies für die Chinesen kein wirklicher Grund zur Freude sein kann, denn sie wissen um ihre Probleme in Dingen wie Kreativität und dauerhaften anhaltenden Wissenserwerb. Ich habe zum Beispiel mit chinesischen Studierenden aus der Elektrotechnik in Nürnberg, an der Nürnberger Uni, ein Experiment gemacht. Die Probanden kamen ihren damaligen Gaokao, also das Abitur, das sie geschrieben haben, 2 Jahre später oder 3 Jahre später vorgelegt und sollten das lösen. Also ihr Abitur, was sie vor 3 Jahren geschrieben haben. Es konnte keiner mehr lösen. Das würde einem deutschen Ingenieur oder einer Ingenieurin nicht passieren. Also wenn die ihr Matheabitur, würde die, glaube ich, noch zu 2/3 lösen können. Die Frage ist jetzt, was das bedeutet. Nun, es bedeutet einerseits vielleicht, dass der Stoff im chinesischen Abitur mit dem Ingenieurstudium oder im Ingenieurstudium nicht zu gebrauchen ist und deswegen verdrängt und vergessen wurde. Oder die Studenten haben einfach so vergessen. Also diese Art Bulimie lernen. Das nächste ist, die chinesischen Schüler beherrschen seit Jahren die Mathematik-Olympiaden, gewinnen eine Goldmedaille nach der anderen. Ab und zu sind auch mal deutsche Schüler dabei, was uns freut. Aber in der Regel sind es die chinesischen Schüler, die hier gewinnen. Aber es gab bisher nur für einen Überseechinesen, Xin Tung Yao, 1982, eine Fields-Medaille. Fields-Medaille ist der mathematische Nobelpreis, darf man so nicht sagen, aber für die, die es nicht wissen. Sonst gab es keinen Chinesen, obwohl sie so viel Potenzial haben. Die Kreativität der Chinesen bei High-End-Industrieprodukten ist eben derzeit auch noch sehr gering. Stellt sich also die Frage, ob wir bei all den Nachteilen für Schüler, Eltern, Industrie, ob es wirklich unser Ziel ist, solche Ergebnisse zu haben wie die Chinesen bei PISA, also ob wir die beste Nation bei PISA sein wollen. Perspektiven 2. Ich finde, dass Deutschland so im Rückblick relativ vernünftig reagiert hat und die Schwachstellen von PISA gut analysiert hat. Auch wenn es eventuell zunächst nur dazu diente, vordergründig bei PISA besser abzuschneiden, so hat auch jedes dieser Ziele irgendwie auch menschliche und humanistische Aspekte. Das erste ist, wir haben eine hohe Zahl an prekären Schülerinnen und Schülern in Mathematik, also eine hohe Risikogruppe, eine Gruppe von Menschen, die nach der Schule nicht befähigt sein wird, Basismathematik im Leben anzuwenden. Also die haben keine mathematische Grundbildung, können wir und Sie sich jetzt nicht vorstellen. Es gibt Leute, die haben Angst, mit einem Geldschein zu bezahlen, weil sie nicht wissen, ob es Geld reicht. Das Zweite, die Unterrichtskultur in Deutschland muss sich in die Richtung bewegen, dass die Schüler stärker aktiv sind und stärker am Unterricht beteiligt werden. Dadurch bringt man sie ja automatisch zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit Mathematik. Also kein Monolog, sondern wirklich aktive Arbeit. Also wir brauchen eine stärkere kognitive Aktivierung der Schüler. Und drittens, der Mathematikunterricht in der Schule muss bei aller Grundlagenerarbeitung und der notwendigen formalen Strenge Aufgaben bereithalten, die mit dem Leben, der Umwelt, mit der Realität am besten der Schüler rückkoppeln. Ja, da gibt es ein Lerngesetz von Thorndike, sein erstes, alles Lernen muss motiviert sein. Also wenn ich die Schüler motiviere, dann habe ich gewonnen. Es gibt noch weitere Schwachpunkte, etwa die Bildungsungerechtigkeit in Deutschland, die sagt, dass Schüler mit gleicher Intelligenz nicht zwangsläufig immer die gleiche Schulform besuchen. Aber ich möchte die mir verbleibende Zeit den 3 oben aufgeführten Punkten widmen. Und jetzt zu der Forschung kommen, die wir vorhaben in der Arbeitsgruppe MATIS 1. MATIS 1 heißt Mathematik in der Sekundarstufe 1. Zuallererst Diagnose und Förderwerkstatt Mathematik. Beginnen wir mit dem Projekt, das mir die Goethe-Universität mit Mitteln der Qualitätssicherung Lehre ermöglicht hat. Eigentlich war es ja das Land Hessen, denn das gibt der Goethe-Universität die Mittel, aber die Uni hat es mir zugesprochen. Damit die angehenden jungen Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit haben, schwerwiegende Verständnisschwierigkeiten der Schüler in Mathematik zu diagnostizieren, müssen sie entsprechend ausgebildet werden. Auch wenn ich Analogien mit medizinischen Bereichen scheue, trotzdem ein Beispiel. Es ist halt nun mal ein Unterschied, ob ich feststelle, ob jemand krank ist, zum Beispiel durch Fieber messen, ja, dann sage ich, du bist krank. Oder ob ich sagen kann, warum er Fieber hat und dann die Ursachen angehe. Also nützt zu sagen, du bist schlecht in Mathe, üb mehr, nützt halt nichts. Sondern ich muss wissen, warum ist er schlecht in Mathe. Und so ähnlich muss man sich auch das im Mathematikunterricht vorstellen. Eine Zensur, die man bekommt, ist letztendlich nichts anderes wie eine Körpertemperaturmessung. Und eine Zensur ist noch nicht mal objektiv normativ, sondern sozial relativ. Das heißt, eine 5 muss bezogen auf das Mathematikverständnis gar nichts bedeuten, kann aber natürlich bedeutsam sein. So, jetzt habe ich Ihnen mal hier was mitgebracht. Ja, ein Drittel plus 2/5 ist 3/8, ein Drittel plus 2/5 ist 11/15 und ein Drittel plus 2/5 ist gleich 1. Sie dürfen jetzt mal hochheben, was Sie für korrekt halten. Das ist jetzt kein Witz, ich meine es ernst, ja. Aber es ist schön, dass Sie alle nachrechnen jetzt, finde ich toll. Ja, jetzt will sich hier keiner blamieren. Also Sie dürfen alle gern das Gelbe hochheben, wenn Sie möchten, ja. So, aber Herr Kersting, finde ich super, Herr Kersting sagt, er findet alles 3 korrekt. Nun, also, wenn wir sagen, dass diese, also Sie sehen da ja jetzt Brüche, ja, ein Schüler muss da ja keine Brüche sehen, ein Schüler sieht einfach eine Zahl, Strich und noch eine Zahl. Ja, also wenn ich das hier so schreibe, 1, 3, so macht es so, ach so, hätten Sie es, also, aber Sie hätten durch Ausschlussprinzip vorgehen können, Herr Weth. Ja, wenn ich, also ich will nur sagen, Sie sehen es sofort als Bruch. Sie können es in die Zahlen einbetten, das sind aber Schüler oft nicht in der Lage. Oder manche machen das gar nicht, ist denen auch völlig egal. Und da haben sich, denken Sie noch, ach ja, wie war das nochmal? Ach ja, ich muss Zähler mal Nenner. Ach, das könnte bei der Addition ja auch so sein. Und dann zähle ich halt eben die beiden Zähler zusammen und die beiden Nenner und komme auf das Ergebnis. Kann man ja rausfinden. Das ist auch ziemlich einfach rauszufinden, ist auch schon lange bekannt. Partbeck hat es sehr schön erforscht und dieser Fehler kommt vor, aber eigentlich relativ selten. Ja, also interessanterweise wird das Addieren von ungleichnamigen Brüchen relativ gut gemacht im Gegensatz zu natürlicher Zahl plus Bruch. Ja, also wenn Sie 2 plus 1/3 rechnen, wird es häufiger 1, als man denkt. Naja, Sie machen 2 plus 1 ist 3, durch 3 ist 1. Ja, also das passiert. Aber was ist jetzt mit hier unten? Warum kriegt der da unten auch 1 raus? Naja, der erinnert sich irgendwie, ich muss wohl erweitern, aber er erweitert halt falsch. Er erweitert so. Ja, also ich muss ja oben unten das Gleiche addieren oder multiplizieren, ich wusste es nicht mehr so genau, und na ja, dann ist es dann 1. Ich habe 3/5 plus 2/5, das ist dann 1. Und Sie sehen, bei allen hat sich der Schüler schon was gedacht, also nicht so, dass der irgendwie jetzt dumm ist oder so, sondern hat einfach falsche Vorstellungen. Und die kann man rausfinden und mit denen kann man arbeiten. Mal schauen, ob dann, ja. Daran wollen wir arbeiten. Meine Mitarbeiterin Sevaljetis und ich wollen in der Arbeitsgruppe eine Diagnose- und Förderwerkstatt Mathematik aufbauen. Frau Jetis wird den Aufbau maßgeblich gestalten. Es soll in erster Linie darum gehen, Studierende der Lehre der Mathematik bevorzugt Sonderpädagogik und Hauptrealschullehramt ein Handwerkszeug an die Hand zu geben, wie man in der Klasse Problemschüler frühzeitig diagnostiziert, wobei Problemschüler hier das schlechte Wort ist, also Problem, sondern Schüler, die arm dran sind, weil sie da einfach Schwierigkeiten haben. Es werden Förderpläne erstellt und nicht zuletzt auch daran gearbeitet, wie man mit solchen Kindern umgehen kann, wie man sie auf verschiedene Arten fördern kann. Wir werden hier mit Schulen aus der Umgebung zusammenarbeiten, sodass beide Seiten profitieren, Schüler und hierin ausgebildete junge Lehrerinnen und Lehrer. Die darin ausgebildeten jungen Lehrerinnen und Lehrer werden zunächst auf den ersten Blick völlig unlogische Schülerantworten einordnen können. Das ist ja auch sehr wichtig. Ne? Sie stellen die Frage, es kommt eine Schülerantwort. Und wenn man jetzt die Schülerantwort nicht einordnen kann, sagt man meistens, ja, das kommt jetzt nicht hierher, nächster bitte. Aber es ist ja schlecht. Dann hat er sich irgendwelche Gedanken gemacht und wenn ich es aber einordnen kann, kann ich auf den Schüler eingehen und ich behalte den sozusagen bei mir. Also der hört mir länger zu. Sie werden mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern ihrer Klasse schneller finden. Sie werden diese betroffenen Schülerinnen und Schüler schneller finden und mit den entsprechenden Maßnahmen die entstandenen Probleme abfedern können. Herr Weth hat ja auch dankenswerterweise mein zweites Forschungsgebiet angesprochen, das mathematische Modellieren in der Schule. Schon seit meinem Studium war ich am fachübergreifenden Dingen interessiert, da wohl auch an meiner Kombination Mathematik und Physik. Der Fächerübergriff wird in der Didaktik auch mit dem Begriff des mathematischen Modellieren teilweise abgedeckt. Mathematik in der Umwelt, Mathematik, die nützlich ist, Mathematik, mit der man Abschätzungen durchführen kann. Mathematik, die man für schier unglaubliche Dinge, wir haben es gerade gesehen, bei der Prozessorenbestimmung hier einsetzen kann. All diese Faszinationen von Mathematik kann man die Schüler durch mathematisches Modellieren spüren lassen. Mathematisches Modellieren in der Schule heißt, mathematische Modelle finden, die Dinge vorschreiben. Zum Beispiel eine 10-Kampf-Punkte-Tabelle ist auf einem statistischen Modell erstanden, sodass die Punkte für Stabhochsprung und 100-Meter-Lauf und Weitwurf, hätte ich beinahe gesagt, Kugelstoßen eben einigermaßen gleich verteilt sind. Man kann mit mathematischen Modellen Dinge nachbauen, also Stadion hier zum Beispiel, das ist das Stadion, Nationalstadion in Peking, und mit einfacher Mathematik kann man dann so ein 3D-Bild draus machen, wo Schüler eben hier wirklich Spaß daran haben, jetzt hier auch Sachen zu verändern. Dann fangen die Schüler ja an und bauen jetzt noch die Tribüne ein, und dann kommt noch die Eckfahne hin, also das hört dann gar nicht mehr auf. Oder man braucht mathematische Modelle, um Dinge zu erklären, zum Beispiel weitesten Wurf, oder ich habe Ihnen jetzt hier was mitgebracht, ich hoffe, dass es geht. Ja. Es ist eine Ananas, die geschält wird auf den Straßen von Shanghai. Und als ich meine Gastprofessur dort hatte, habe ich mich gefragt, warum das eigentlich so ist, dass sie das so machen. Der Prozess ist im Moment noch relativ langweilig. Man sieht bis jetzt nur diese schwarzen Fruchtstände oder Ex-Blüten der Ananas. Es ist so, dass die Chinesen ja kleine Wohnungen haben. Sie haben keinen Kühlschrank und man möchte die Sachen gleich essen. Und was mich dann fasziniert hat, war das hier, dass derjenige sein Spezialmesser rausholt und diese schwarzen Fruchtstände herausschneidet. Und man ist als Tourist, der ich ja auch dort war, nicht nur zum Forschen, erstmal fasziniert von dem, was hier passiert. Aber irgendwann stellt man sich dann doch die Frage, warum macht er das eigentlich so? Was sind die Beweggründe, dass er so schält? Ja, woran liegt das? Nun, der Kerl muss am Tag, denke ich mal, 200 Ananas schälen oder 500. Ich habe es nicht genau gezählt. Jetzt kommt noch zum Schluss das Messer, wird abgeschnitten. Ja, und dann grinst er mich an. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er so geschält hat. Ja. Und auch diese Frage habe ich natürlich Schülern gestellt, ja, ob sie eine mathematische Begründung dafür finden. Und es gibt eine. Ja. Und die liegt natürlich daran, das Geheimnis des kürzesten Weges. Und da liegen eben diese schwarzen Punkte, bilden Vierecke. Und eben die Diagonale ist eben in dem Fall das kürzeste. Und Diagonale im Sinn, wer will dich schräg schneiden, aber eigentlich ist es eben die Seitenlänge eines Quadrates. Und die ist halt kürzer. Also wenn ich senkrecht unterschneide, eine Diagonale. Also mit dem Pythagoras kann man das machen. Dreiecksungleichung geht auch. Kann man gut begründen. Haben die Schüler durchaus lösen können. Oder, was natürlich auch ganz wichtig ist, mit mathematischen Modellen kann man Vorhersagen treffen. Ja, zum Beispiel, wer wird Fußball-Europameister? Ich habe jetzt mal mit Absicht nicht Deutschland drin. Sie sollen ja noch was für heute Abend zu tun haben. Ja. Gehen Sie mal auf fußballmatte.de, da können Sie nachschauen, welche Chancen Deutschland hat, die Fußball-Europameisterschaft zu gewinnen. Das sind stochastische Prozesse, die hier ablaufen und die auch entsprechend dynamisch sind. Wenn zum Beispiel das eine Land jetzt gewinnt oder verliert, ändern sich die Dinge auch. Also Polen, klar, das war ja von vornherein klar, die scheiden ja schon sogar schon im Viertelfinale aus. Oder Griechenland, ja, erstaunlich schlecht. Naja, aber auch die haben gewonnen. Nun, diese Arbeiten mit Mathematik im Kontext, dieses mathematische Modellieren, das darf ich nicht verhehlen, das bringt natürlich bei PISA viele Punkte. Ja, und deswegen wird es jetzt auch so gefördert in den Lehrplänen und in den Schulbüchern. Aber man weiß aus den verschiedensten Studien bisher nur, dass die Schüler dieses mathematische Modellieren in Deutschland schlecht lernen. Selbst dann, wenn es Aufgaben sind, bei der sich die mathematische Modellierungsidee unmittelbar aus dem kurz zuvor behandelten Stoff ergibt. Ja, in dem Fall würde ich dann auch nicht vom mathematischen Modellieren sprechen, sondern von Anwendungsaufgaben. Die lernen den Satz des Pythagoras und jetzt sollen sie eine Modellierungsaufgabe bearbeiten, wo man gerade da den Satz des Pythagoras braucht. Das ist natürlich kein Modellieren. Modellieren heißt ja eben, dass ich aus verschiedenen mathematischen Ressourcen, aus fachmathematischen Alternativen schöpfen kann. Mit meiner Mitarbeiterin Xenia Reit habe ich eine Querschnittstudie zum Modellieren weitergeführt und die Schülerinnen und Schüler bekamen aus verschiedensten Jahrgangsstufen ein und dieselbe Aufgabe vorgesetzt. Es war eine Tennisschlägeraufgabe, die Seite eines Tennisschlägers war gerissen und die Schüler sollten jetzt abschätzen, aus den Maßen, die der Tennisschläger hat, wie lang die gesamte Seite des Tennisschlägers denn wäre. Und interessant ist jetzt hier, dass die Schüler immer versucht haben, oder das heißt nicht, also genau dann versucht haben, Stoff anzuwenden, den sie gerade gelernt haben. Also jetzt haben wir hier, das Blaue ist der sogenannte Rechtecksansatz, spielt jetzt auch keine Rolle, was das genau ist. Aber hier sehen wir wirklich das Grüne, was hier anfängt. Hier haben die irgendwas gelernt, was Neues, die Schüler. Und hier was Dunkelgrünes, da haben sie auch was Neues gelernt. Hier haben sie Funktionen plötzlich gelernt, ja, wie man über verschiedene Punkte Funktionen bestimmen kann und dachte, ach, das ist bestimmt eine Aufgabe, wo ich genau das anwenden muss. Und verwenden sozusagen hier das, zum Glück nicht alle, die meisten Schüler haben gesagt, ich nehme doch diesen einen Rechtecksansatz und unsere Studierenden aus dem ersten und dritten Semester haben sozusagen entweder, weil sie die anderen Schulideen alle verdrängt haben oder weil sie frei waren von den aktuellen Stoffbelastungen, konnten eben so das effektivste und erfolgreichste Modell wählen. Unser Projekt ist es jetzt, den richtigen Zeitpunkt für echte Modellierungsaufgaben zu finden und die zu einem angemessenen Verständnis von mathematischem Modellieren führen können. Und wir wissen noch nicht genau, ob das nach einem Jahr ist oder nach zwei Jahren, wo die Schüler eben am besten mathematisch modellieren können mit dem, was sie gelernt haben. Also nicht unmittelbar gleich danach, sondern eben später. Komme ich zu meinem dritten und letzten Projekt, was ich vorstellen möchte. Das Projekt lautet Mass City Map, also Mathematik Stadtplan, und das führe ich mit meinem Mitarbeiter Jens Jesberg durch und einem Kollegen aus der Soziologie, Christoph Derwort, und Professor Detlef Krömker und David Weiß vom Institut für grafische Datenverarbeitung im Fachbereich 12. In diesem Projekt geht es um die Idee, Mathematik draußen zu erleben, also Mathematik nicht im Klassenzimmer zu betreiben, sondern dort, wo sie ist, in der Umwelt, in der Realität. Es geht hier um das neue Modewort Mobile Learning. Also, ich habe ja schon gelernt, dass die Frankfurter zu diesem Westhafen Tower das Gerippte sagen, weil das so ausschaut wie das Glas, wo der Apple-Wei reinkommt. Und man kann ja ganz banal anfangen. Ja, das hört sich für Sie jetzt leicht an. Wie hoch schätzt du den Westhafen Tower? Welchen Umfang, welchen Durchmesser hat er? Wie viele Dreiecke befinden sich? Aus wie vielen Dreiecken besteht das Gerippte? Wie viele Liter Äppelwei passen ins Gerippte? Also jetzt in dieses, also in diesen großen Turm. Und wie lange ist die Schraubenlinie von hier oben, ne, so diese runter geht, nach da unten? Also man sagt schon, an einem Objekt kann ich für verschiedenste Jahrgangsstufen verschiedene mathematische Fragestellungen machen. Die Idee ist ja jetzt überhaupt nicht neu. Ja, es gibt viele, die das machen, die schicken ihre Klassen los. Aber die Idee ist eben jetzt, dass wir sagen, wir machen das online. Ist ja auch so, wir wollten eigentlich rausgehen, also wir wollten eigentlich Mathe draußen machen. Ja? Und David Weiß war so nett und hat mir diese Präsentation zur Verfügung gestellt. Und Sie sehen also hier das iPhone und sehen hier unser Mass City Map Icon. Da klicken Sie mal drauf, dann wird es geladen. Und dann darf sozusagen, dann zeigt es an, wo wir sind. Das ist natürlich jetzt ein Fake, ja? Also das ist nicht echt. Dann dürfte der Knopf nicht hier sein, müsste dann irgendwo da drüben sein. Aber wir haben sozusagen hier eine Google Map eingebaut, wo verschiedene Hotspots sind, wo Aufgaben sind. Die findet das System über GPS-Daten. Und da haben wir jetzt mal den Westhafen Tower ausgesucht. Und jetzt kommt eben die entsprechende Frage. Das Bild ist da, das kann ich abgleichen. Passt es denn? Ich tippe die Höhe in Meter ein. Das Ganze wird ans System geschickt. Und das System sagt mir, dass die Antwort richtig ist. Nun, das war jetzt ja banal. Interessant wird es erst, wenn der Schüler was Falsches eintippt. Ja? Was bekomme ich für Rückmeldungen? Ja? Bekomme ich gestufte Rückmeldungen? Also nehmen wir an, der tippt jetzt ein 11 Meter. Da kann es ja nur ein Tippfehler vielleicht sein. Ja, oder er kippt 1100 Meter rein. auch ein Tippfehler, habe ich eine Null zu viel. Ist er dann nicht gleich, brauche ich nicht sein, falsch, sagt der Rechner, überleg nochmal, stimmt deine Eingabe wirklich? Also solche banalen Rückmeldungen können wir hier durchführen. Es geht natürlich auch noch, wir haben noch viele, viele Aufgaben hier drin, Castor Pollux, Messeturm, T-Rex gleich um die Ecke, ja, den Fußball damals zur Frauen-WM oder die Glaskegel vor dem Messeturm. Wie ich gesagt habe, die Idee ist einfach, gehe hinaus, finde spannende, interessante Fragen über Objekte, die mit Mathematik zu tun haben. Diese Fragen werden über ein Interportal so aufbereitet, dass die und mit GPS-Daten versehen, dass man sie passend abrufen kann. Wir haben noch nicht genug Aufgaben, deswegen ist es noch nicht frei. Wenn wir genug Aufgaben haben, so ist der Mathelehrer, der das möchte, in der Lage, ohne große Vorbereitung einen eigenen Mathematik-Wanderweg, Wandertag zu gestalten. Mathelehrer konnten bisher nie eigene Exkursionen durchführen. Das konnten bis jetzt immer nur Biologielehrerinnen oder Erdkundelehrer machen. Aber Mathelehrer hat irgendwie nicht geklappt. Er lässt sich vom Portal für eine bestimmte Klasse eine Route zum Beispiel vom Bahnhof zum Senckenberg-Museum ausgeben. Er bekommt zusätzliche Hinweise, welche Werkzeuge man braucht, Maßband, Geodreieck, Taschenrechner. Und dann können die Schüler mit ihrem eigenen Smartphone oder das des Lehrers loslaufen und die Aufgaben bearbeiten, Lösungen eingeben. Man kann sich auch Lösungstipps holen lassen, wenn es nicht gleich klappt. Ja. Und das Ziel wird sein, das Löse- und Antwortverhalten dieser Schüler zu beurteilen. Wie gehen die damit um und ob es denn auch funktioniert. Und ich habe das Projekt wurde jetzt in der Pilotphase vom E-Learning-Förderfonds der Goethe-Universität unterstützt. Und heute habe ich den Brief bekommen, dass auch die Polytechnische Gesellschaft sich hier dran beteiligen möchte. Also eine große Sache für uns. Ich möchte zum Abschluss noch etwas sagen zu meinen wissenschaftlichen Doktorvätern. Herr Vollrath war sozusagen der Stoffdidaktiker, als genuiner von Professor Vollrath ausgebildeter Stoffdidaktiker und von Professor Weigern mit dem Technikvirus infiziert, sind mir diese Projekte, die mir sehr am Herzen liegen. Dass sie jetzt so gut zur PISA-Studie passen oder zu den aufgedeckten Schwachstellen der PISA-Studie passen, ist glückliche Fügung. Ich sage halt immer, das Glück ist auch mit dem Tüchtigen. Also ich habe noch auch andere Projekte, die habe ich aber halt heute nicht vorgestellt. Und wir hoffen, dass wir in der Arbeitsgruppe MATIS 1 dazu beitragen können, den Lehrenden und Lernenden aufregende Mathematikerlebnisse mit elaborierten Basiskenntnissen zu ermöglichen. Wer dann Spaß daran gefunden hat, ist gerne eingeladen, an der Goethe-Uni weiterzumachen und sich den Anstrengungen zu erstellen, diese fordert, Mathematik auf hohem Niveau zu betreiben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.